Und los. Was haben Sie für mich?
Ja. Ich würde gerne nochmal was zum Ideal machen. Das wird vielleicht irgendwie nochmal mit einem Beispiel oder sowas, das nochmal zeigen, dass es so ein Untergrund ist und zwei Schöpfe
normal. Ideal. Alles klar. Lass mal.
Bei mir hat es ein bisschen bei der Gleichmächtigkeit und Schule der Bernstein.
Gleichmächtigkeit und der Bernstein. Denk mal eins kurz nach hin, vielleicht noch zwei und dann sollen wir erstmal anfangen. Moment, klar. Es gibt nur ein Untergruppenkriterium und das besteht aus zwei Eigenschaften. Ja. Moment, Sie waren zuerst? Ich verstehe die Fragen.
Also, das ist ja einfach eine Übungstheorie.
Besteht die Gruppe aus Abbildungen oder geht die Abbildung von einer Gruppe irgendwo hin?
Die Gruppe besteht aus
Abbildungen. Die Gruppe besteht aus. Yay! Ja, das ist sehr gut.
Die Gruppe besteht aus Abbildungen.
Sehr gerne. Oh, jetzt haben wir ganz viel. Mal gucken, ob wir alles schaffen. Ich nehme mal erst diese Seite und dann haben Sie aber gleich auch noch dran. Ja? Ja, Sie fangen an, ich lache innerlich auch. Ich erzähle gleich warum. Induktion? Genau, und dann könnten wir nämlich sagen, wir behandeln das Thema da und wir reden nicht nochmal abstrakt über den Satz von Schröder-Bernstein, denn ich werde Sie nicht in der Klausur bitten, den zu beweisen. Hatte ich jetzt nicht vor. So. Einverstanden? Dann machen wir hier mal Teil 2, wird auch aufgenommen, auch auf Bitten von einer Person, die nicht da sein kann, Teil 2 wird auch aufgenommen. Gibt es noch andere Themen, bei denen, wenn Sie jetzt auf die Übungsklausur gucken, Sie sagen, ja, das können wir einfach noch da und eine Aufgabe mal wiederholen? Denn dann entschlacken wir diesen ersten Teil ein bisschen, wir kriegen das sonst nicht hin.
Induktion kann man ja noch versuchen, auch nicht sehr klar eine Klausuraufgabe.
Genau. Den Rest können wir versuchen, auf die Gefahren, dass wir vielleicht nicht alles schaffen, oder haben noch jemand eine Idee?
Die Aufgabe zeigt sich auf die Verletzungsreaktion mit der Gruppe.
Genau, also da haben wir tatsächlich beides. Da Da könnte man also sagen, wir, zumindest das Thema der Qualitätsrelation, machen also eine Klingel, so einen Tippingspfeil. Da kann man ein bisschen was machen.
Ach, stimmt.
Und den Rest können wir vielleicht. Wenn wir etwas nicht schaffen, dann sehen Sie das ja. Also erstens merken Sie, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Und zweitens sehen Sie auch, dass ich das nicht als abgearbeitet markiere. Und dann würde ich die Leute, die darüber gerne gesprochen hätten, einfach bitten, dann danach, also wenn wir oben sind, mich zu rufen und dazu zu löchern. Oder, falls Sie nicht nach oben kommen wollen oder nach Hause wollen, mich einfach direkt im Anschluss an den Teil hier zu löchern. Ich bleibe dann einfach hier so lange, wie es darf. Einfach schon lange, dass wir so vorgehen. Da muss ich mir nur irgendeine sinnvolle Reihenfolge nehmen. Oh, ich habe eine Idee, wie ich Gruppen aus Abbildung verknüpfen kann mit dem Untergrund. Und zwar, was machen wir? Ja, alles klar. Bei M, die Menge der natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4. Und sei G die Menge der Permutationen von M. Das heißt, es ist jetzt die Menge aller negativen Abbildungen von M in sich selbst. Die Bitte war, dass wir eine Gruppe betrachten, die aus Abbildungen besteht. Das ist jetzt mein Aufschlag. Da ist eine Menge. Wir definieren Abbildungen da drauf, Permutationen. Und ich behaupte jetzt, dass die zusammen mit der Hintereinandersführung von Abbildungen eine Gruppe bilden. Die gucken wir uns an. Und dann nehme ich mir eine Teilmenge heraus und benutze das Untergruppenkriterium, um zu zeigen, dass es wirklich eine Untergruppe ist. Dann haben wir da zwei Themen bearbeitet und Sie dürfen sich beschweren, wenn das noch nicht ausreicht.
So.
Das heißt, erstmal gucken wir uns an, dass G mit der Hintereinanderausführung Stärken und Abbildung, so wie immer, eine Gruppe ist. So, wer erklärt mir nochmal, was eine Permutation ist? Ja?
Eine bijektive Abbildung in sich selbst.
Genau, eine bijektive Abbildung von M in sich selbst. Wir gehen mal die 1 bis G4 durch. Vielleicht schreibe ich nicht alles hin. Sie müssen mir sagen, wenn ich mehr anschreiben will. Die 1 ist, dass es überhaupt eine Menge mit Verknüpfung ist. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was passiert, wenn wir zwei Elemente aus G nehmen, also zwei Permutationen von M, und die nacheinander ausführen. Gut, was sind Permutationen? Wir haben es gerade wiederholt. Bijektive Abbildung von M in sich selbst. Wenn ich die jetzt nacheinander ausführe, was für eine Abbildung kriege ich dann? Von wo nach wo geht die erstmal? Ja?
Von M nach M und die hintereinander ausführen. Zwei bijektive Abbildungen auf eine bijektive Abbildung.
Genau. Lämmer ein 16-4. Danke. Dankeschön. Genau so ist es. Oh ja, also, zuerst wurde gesagt, dass die Hintereinanderausführung von G und H auch wieder von M nach M abbildet. Und dann wurde dazu gesagt, dass die Hintereinanderausführung von der bijektiven Abbildung wieder bijektiv ist mit Lemma 1, 16, Teil 4. Ja, aber wenn doch G gern H von M nach M abbildet, wie bijektiv ist, dann ist es auch eine Permutation, liegt also in G. Und was war nochmal die Definition einer Menge mit Verknüpfung? Diese Abbildung, also das, was hier an zweiter Stelle steht, das muss eine Abbildung sein von der Menge kreuzt sich selbst wieder in die Menge rein. Das heißt, anders ausgedrückt, wenn man zwei Elemente aus der Menge mit dieser Verknüpfung verknüpft und ausrechnet, was rauskommt, dann muss das wieder in der Menge liegen. Und das haben wir gerade getan. Wir haben zwei Elemente aus G hergenommen, haben sie mit Stein verknüpft und haben gesehen, dass etwas rauskommt. Richtung, woher die Frage kam. G2. Was war nochmal G2? Assoziativgesetz. Was zitieren wir? Wir rechnen nicht, wir zitieren.
Lemma 1,16.
Richtig, Lemma 1,16. Genau, die Assoziativität von Abbildungen gilt ja sogar noch allgemeiner. Das würde auch gelten, wenn man da mehrere Mengen hat und dann Abbildungen, die irgendwie sinnvoll miteinander ausgeführt werden können. Dementsprechend gilt es auch hier. Das ist also auch wieder klar, laut Vorlesung. Okay? G3, was war G3?
Die Existenz eines neutralen Objektes.
Ja. Was könnten wir nehmen? Was verhält sich neutral bei Hintereinanderausführung von Abbildungen? Oh, das sind viele, das finde ich super. Danke, 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 danke. Identische Abbildung, genau. Wenn ich identische Abbildung hinter irgendeine andere Abbildung schalte, dann kommt wieder die Abbildung raus, mit der ich angefangen habe. Denn ich mache erst irgendwas und dann mache ich nichts. Identische Abbildung auf M. Moment, ist das überhaupt ein Element von M? Von G, Entschuldigung? Ist das überhaupt eine Permutation der Menge M? Ja, das ist eine bijektive Abbildung von M in sich selber. Es ist wichtig, da nochmal nachzugucken, denn manchmal findet man einen Kandidaten für ein neutrales Element und merkt nicht, dass das Ding gar nicht in der Menge liegt. Das kann passieren. Das ist dann so, als ob man auf einen Berg geklettert ist und dann merkt, oh, hier wollte ich ja eigentlich gar nicht hochklettern. Was sagen die vier? Ja. Genau, jedes Element hat ein Inversus. Das heißt, für jedes Element aus G müssen wir jetzt ein dazu Inversus finden bezüglich Stern. Was heißt das denn jetzt eigentlich genau? Das heißt, wenn ich mir eine Abbildung aus G hernehme, dann muss ich eine Abbildung finden, die, wenn man sie damit verknüpft, mit der ursprünglichen, die identische Abbildung hat. Also etwas, was das sozusagen umkehrt oder rückgängig macht. So sind wir ja auf den Begriff der Umkehrabbildung gekommen. Ja, was mache ich? Eins, zwei, okay, Sie dürfen.
Na, die Vorlesung sicher. Da wir schon gesagt haben, dass eine Permutation für die bijektive Anwendung.
Ja, und was wissen wir bei
bijektiven Abbildung? Gibt es eine Umkehrabbildung,
genau,
wo das neutrale Element rauskommt?
Ja, der Sonderfall ist jetzt, dass die Abbildung von der Menge in sich selbst gilt. Die Umkehrabbildung geht dann auch wieder von der Menge in sich selbst, landet also auch wieder entlang der Permutation, das ist wichtig. Und ansonsten erfüllt die alles. Genau, Vorlesung zitieren ist eine gute Idee, so grundsätzlich mal. Hier könnte man jetzt den Originalsatz, einen 17 nehmen oder 1,17a, das ist egal. Laut Vorlesung existiert für jedes C aus D eine Umkehrabbildung. Da können wir auch die Notation benutzen, die wir haben. E-1 und diese Umkehrabbildung, na, wie war das denn? Wenn eine Abbildung von A nach B bijektiv ist, dann geht die Umkehrabbildung von B nach A und ist auch bijektiv. Hier sind jetzt A und B die gleiche Menge, nämlich M. Das heißt, die Umkehrabbildung geht auch von N nach M. Und die ist auch bijektiv, das ist wichtig, denn die Umkehrabbildung würde uns nicht nützen, wenn sie nicht bijektiv wäre und deswegen nicht aus der Menge G kommen würde. Zeit haben, können wir am Ende darüber gerne nochmal reden, aber ich gebe das jetzt mal so weiter vor. Interessante Gruppen sind häufig nicht Arme. Frage zur Untergruppe. Achso, erstmal, jetzt haben wir hier mit Abbildung gearbeitet und nochmal so ein bisschen die Argumente geübt. Ist das okay? Dann schauen wir uns jetzt eine Untergruppe an. Denn wir haben die ganze Zeit nicht so richtig benutzt, was das hier eigentlich für eine Menge ist. Das ist ja eine ganz konkrete Menge. Die Zahlen 1, 2, 3, 4. Und ich habe Lust, mir jetzt mal nur die Permutationen anzugucken, die die Zahl 2 nicht bewegen. Das heißt, 1, 3 und 4 dürfen irgendwie vertauscht werden, aber die 2 muss immer fest bleiben. Sei H. Diejenige Teilnehmer, ich schreibe es mal direkt hin, bei H definiert als Menge aller Gruppenelemente G mit der Eigenschaft, dass die Zahl 2, wenn man sie mit G abbildet, wieder auf 2 geht. So, das ist erstmal nur eine Teilmenge. Und meine Frage ist, ob das eine Untergruppe ist. Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich gerne das Untergruppenkriterium benutzen. Wer erklärt mir denn mal, was man mit dem Untergruppenkriterium machen kann? Was muss ich nachweisen, damit ich dann anhand des Untergruppenkriteriums sagen kann, jawohl, das ist eine Untergruppe und nicht nur eine Teilmenge? Was habe ich zu tun? Sie dürfen anfangen.
Also H und G müssen beides Gruppen sein und H muss eine echte Teilmenge von G sein?
Nichts? Wenn H schon eine Gruppe ist, habe ich nichts mehr zu tun.
Achso, dann muss nur G die Gruppe sein. Aber H muss eine echte Teilmenge von G sein.
Warum eine echte?
Weil das da so ist.
Nee, die Gruppe selber ist ja auch eine Untergruppe von sich selbst.
Weil dann könnte ich doch fast sagen, dass G selber eine Untergruppe von G ist.
Ja, ist auch so. G ist eine Untergruppe von sich selbst. Das ist nicht verboten. Man darf alle Elemente nehmen. Okay. Beim Untergruppenkriterium gucken wir Teilmengen an, aber die müssen nicht unbedingt echt sein. Es darf auch die ganze Gruppe G sein. Aber wichtig ist, dass wir mit einer Teilmenge anfangen. Da haben Sie völlig recht. Es muss eine Teilmenge sein. Echt oder nicht, ist egal. Und wir dürfen eben gerade nicht voraussetzen, dass es schon eine Gruppe ist, denn sonst haben wir ja gar nichts zu zeigen. Das heißt, ein Teil im Untergruppenkriterium ist, dass es überhaupt eine Teilmenge ist. Das sehen wir aber, denn H besteht aus Elementen, die aus G kommen. Das heißt, es ist eine Teilmenge, das haben wir jetzt schon abgehakt. Was ist das nächste, was wir uns angucken müssen? Ah, okay, das war schnell, Sie dürfen loslegen.
Das neutrale Element von G liegt in H.
Genau, der erste Fehler war, dass das neutrale Element, ich mache jetzt mal die Notation so, wie wir es uns angewöhnt haben bei Gruppen, das neutrale Element 1G liegt in H, das ist zu zeigen. Und was ist noch zu zeigen, nachdem wir das Teilmengenzeug ja schon erledigt haben, was war die zweite Sache? Ja?
Dass A verknüpft, also für alle A, B Element muss gelten, dass Element H in diesem Moment, dass A verknüpft mit B, nee, jetzt bin ich raus.
Aber der Anfang war gut. Moment, ich fange mal an zu schreiben und dann kann ich es bestimmen. Für alle A und B aus A. Was los?
Genau. A, B verknüpft mit A, B hoch minus 1. Nee, A hoch minus 1, B hoch minus 1 ist in G.
A verknüpft mit B hoch minus 1, aber Moment mal, wo soll das jetzt landen?
In der Untergruppe.
In der Teilmenge.
Ja.
Von der wir hoffen, dass es eine Untergruppe ist.
Ja.
Richtig. Genau. Mehr drüber versuchen wir aber machen nichts. Am Ende steht es richtig da. Sehr gut. Das müssen wir zeigen. Das sind die beiden Sachen. Na, so schwierig ist es doch bestimmt. Wer kann mir was zu diesem Einzelelement sagen? Was war denn nochmal das Einzelelement der Gruppe? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Ja?
Ja, die Identität.
Richtig. Und liegt die Identität in H?
Die Identität macht nichts mit der 2, also liegt das auch in H.
Genau, die Identität macht ja gar nichts. Das heißt, insbesondere macht sie nichts mit der 2, also liegt sie in H. Vielen Dank. Damit haben wir das erste schon abgehakt. Das ist jetzt Umgangssprache, wir sind ja unter uns. Mathematisch schön und formal und so wäre, wenn ich schreiben würde, 1g liegt in H, da 2 abgebildet mit 1g gleich 2 ist. Aber ich darf das vielleicht tun. So, jetzt kommt die zweite Eigenschaft. Jetzt brauchen wir also A und G aus H. Jetzt wissen wir nicht so wahnsinnig viel. Wir wissen, dass A und B Permutationen dieser Menge da oben sind. Und wir wissen nach Definition von H, dass die 2 nicht bewegt wird. Was zur Hölle machen wir damit? Vielleicht kann mir ja jemand was über B um minus 1 sagen. Ja?
Die bewegt sich 2 auch
nicht. Aha, aber warum das?
Na, wenn sie die 2 nicht von ihrer Position entfernen müssen, sie auch nicht zurückbewegen.
Genau, die Umkehrabbildung b hoch minus 1 zu b kann die 2 nicht bewegen, denn wenn man b und b hoch minus 1 nacheinander ausführt, dann darf sich ja insgesamt gar nichts bewegen. Das heißt, b kann zwar irgendwas machen, aber b bewegt die 2 nicht. Wenn jetzt b hoch minus 1 die 2 bewegen würde, dann hätte sich insgesamt die 2 bewegt und wäre nicht durch die Identität da gelandet, wo sie landen sollen, nämlich auf dieselbe. Das heißt, wenn eine Abbildung irgendwas nicht bewegt, dann bewegt die Umkehrabbildung dasselbe Element auch nicht. Das können wir mal so allgemein festhalten. Das wäre eine schöne Übung. Gleich merken Sie. Okay. Okay, erstmal halten wir fest, dass D und minus 1 auch ein H liegt. Das ist überhaupt nicht gefordert hier. Aber es macht nichts. Wir haben das jetzt festgestellt, also schreiben wir es hin. Denn das hilft uns bei dem, was jetzt kommt. Zweimal abbilden mit dieser Abbildung. Wenn dann wieder 2 rauskommt, bin ich fertig. Denn das ist ja das, was uns sagt, dass etwas in H liegt. Wenn was anderes als 2 rauskommt, schade. 2 hoch. A minus 1. Jetzt müssen wir uns daran erinnern, wie die Hintereinandersführung von Abbildungen funktioniert. 2 wird erst mit A abgebildet und dann mit B hoch minus 1. Was passiert, wenn ich 2 mit A abbilde? Sagen wir es gemeinsam? Gar nichts. Das war einfach. Oh, das ist glaube ich. Warum passiert gar nichts, wenn ich zwei mit A abbilde? Welcher ist die Brücke, ja?
Weil A nicht aus der Menge H ist.
Genau.
Und wir das so definiert haben, dass die Elemente aus der Menge H genau das tun oder auch nicht tun.
Ich hätte sie schöner sagen können, genau. H ist genauso definiert, dass da die Elemente drin liegen, die mit der 2 nichts tun. Und deswegen tut A mit der 2 nichts. Das heißt, dann haben wir jetzt 2 und B hoch minus 1. Was passiert hier? Ich spiele jetzt nicht nochmal damit schon mal, damit Sie lassen mich ja eh gehalten. Da hinten, was passiert? Richtig, genau. Das heißt, hier passiert jetzt 2 mal nichts, also passiert insgesamt nichts. Das heißt, A Stern B hoch minus 1 liegt tatsächlich in H. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man das unterbringt. Und ich finde das als Unterzahl immer noch toll. Das heißt, wir haben eine Untergruppe gefunden. Wir haben eine Untergruppe gefunden. All die Elemente, die eine vorher festgelegte Zahl nicht bewegen, bilden eine Untergruppe. Was wir mit der 2 gemacht haben, hätten wir mit der 1 oder 3 oder 4 auch machen können. Soweit? Wen habe ich jetzt mehr verwirrt? Bei wem sind neue Fragen aufgekommen? Niemand, das ist total erstaunlich, das passiert fast nie. Okay, wer möchte jetzt anknüpfen und noch andere Fragen zum Thema Gruppen, Untergruppen und so stellen? Wenn Sie schon dabei sind.
Das Untergruppenkriterium ist ja eine Art zu beweisen, dass eine Untergruppe, dass eine Teilmenge eine Untergruppe ist.
Ganz genau.
Man kann rein theoretisch auch einfach nochmal
die Gruppenmaximum nachrechnen. Geht auch. Manchmal, wenn man da auf den ersten Blick fast alles sieht, dann kommt einem das irgendwie schöner vor und einfacher. Manchmal ist das so. Und manchmal sieht man sofort, dass man das Untergruppenkriterium leicht anwenden kann. Ich würde da meiner Intuition vertrauen. Also einfach gucken, was springt mich gerade an, was möchte ich machen. Was noch? Okay, dann haben wir schon ein bisschen was abgearbeitet. Über Nebenklassen könnte ich jetzt auch noch kurz reden. Wir sind schon bei Gruppe. Wir bleiben mal bei der Gruppe G, die wir da haben. Und wir nehmen mal die Untergruppe H, von der wir gerade gezeigt haben, dass es wirklich eine Untergruppe ist. Und wir gucken uns mal davon Nebenklassen an. Das macht Spaß. Mhm. Sie wissen, dass wenn wir noch ein bisschen mehr Algebra zusammen gemacht haben, überlegen wir erstmal, wie die Nebenklassen aussehen. Dann man nimmt diese komplette Untergruppe H und verknüpft wird immer mit einem Repräsentanten aus der großen Gruppe G. Wenn der Repräsentant schon aus H kommt, ist das langweilig, dann hat man da wieder die Gruppe H stehen. Interessant ist es, wenn dieser Repräsentant von außerhalb von H. So, das heißt, wir können uns ja einfach mal angucken. Ich schnappe mir mal eine Abbildung, die nicht in H liegt. Die Permutationsschreibweise kann ich benutzen, oder? Haben wir schon drüber geredet? Dann nehme ich jetzt mal, ich kürze es ab, die Abbildung nenne ich A. Und die soll nicht in H liegen, das heißt, 2 soll bewegt werden. Und eine Möglichkeit, wie ich 2 bewegen kann, ist, dass ich 1 und 2 vertausche und 3 und 4 festmasse. Und dafür hatten wir schon mal diese Schreibweise eingeführt in einem anderen Beispiel. Ich schreibe es nochmal hin. Das heißt, 1 und 2 tauschen die Plätze und 3 und 4 sind fest. So, umgangssprachlich. Diese Abbildung liegt nicht in H. Warum? Na, weil sie die 2 bewegen. 2 wird auf 1 abgebildet, das heißt, das Ding liegt nicht in H. Und jetzt können wir uns einfach mal angucken, wie sieht eigentlich diese Nebenklasse H, Kringel A aus. Na, die besteht aus allen Abbildungen H, Kringel A, Quatsch, nicht Kringel, Stern muss ich jetzt schreiben, weil Sternenverknüpfung zu betrachten. H, Stern A, diese Nebenklasse, besteht aus allen Kombinationen, klein H, Stern A, wobei H aus H kommt. Und wir sammeln mal ein paar Elemente, die da drin liegen. Wir werden sehen, dass die was gemeinsam haben. Das ist ganz interessant. Das Ding enthält zum Beispiel, ja, was liegt da zum Beispiel drin? Überlegen Sie sich mal 1, 2 Abbildungen. Sie nehmen einfach eine Abbildung aus H, irgendeine, wir haben gerade über H gesprochen, und kombinieren die dann mit diesem A. Deswegen habe ich das A extra so einfach gewählt, damit das Rechnen nicht so schlimm ist. Was kommt da dann so raus zum Beispiel? Was haben wir? Ja.
1, 3.
Moment, wie kommen wir auf 1, 3?
Was? 2.
Wie kann ich sehen, dass 1, 3 hier drin liegt? Ich glaube das erstmal nicht. Ja, genau. Es ging nicht um Sachen, die in H liegen, sondern es ging um Sachen, die hier liegen. Und ich glaube nicht, dass 1, 3 liegt.
Dann 1, 2, 3 zum Beispiel.
Aber wie sehe ich das? Ich brauche eine Begründung. Das heißt, ich brauche, was ist das H, das ich dann so mit A verknüpfe, damit das behauptete Element rauskommt. Das ist das, was ich jetzt brauche. Man macht dann nämlich schnell Fehler. Das heißt, Sie müssen sich ein Element aus H schnappen und dann im Kopf oder auf Ihrem Schmierzettel hintereinander ausfüllen mit A und mir dann sagen, was für eine Abbildung rauskommt. Und das ist dann nämlich ein Element hier drin. Man kann das im Kopf versuchen, aber wenn man nicht so viel Übung darin hat, dann ist es wahrscheinlich, dass man Fehler hat. 2, 3, wie komme ich da rauf? Aber A wirft 2 minus 2, sondern auch 1. Ah, das ist ja interessant. Das müssen wir, glaube ich, mal wirklich zusammen machen. Okay. Sagen Sie mir mal ein Element aus H. Irgendeines. Irgendeine Abbildung in H. Ja? 2.
Ja, Abbildung aus H.
Eine Abbildung, die aus H kommt. Die also die 2 fixiert. Irgendeine Abbildung, die aus H kommt. Ja.
An unserem Annehmen 3, 4 nehmen, also die 3 und die 4 vertauschen.
Genau. Das heißt, wir könnten sagen, zum Beispiel H ist 2 und 4 und dann haben wir H, Stern A, gleich 3, 4, Stern 1, 2. Das heißt, 3 und 4 werden vertauscht, gleichzeitig werden 1 und 2 vertauscht und das ist ein Element, was hier drin liegt. Können wir reinschreiben. So, jetzt ein anderes Beispiel. Ja.
1, 2 selbst wieder.
1, 2 selbst wieder drin, dann nehme ich für H einfach die Identität. Und wenn ich das mit A nacheinander ausführe, kommt 1, 2 rein. Das heißt, ich habe auch das. Denn das kann ich schreiben als Identität auf M Stern 1, 2. wenn die T-Gaps-M liegt in H, das heißt, diese Kombination liegt in H Stern A. Mindestens eins brauchen wir noch. Und ich kann Ihnen dann eine ganz einfache Beschreibung für die Menge H Stern A geben, die vielleicht auch zeigt, warum das Konzept von Nebenklassen sinnvoll ist. Aber erst brauche ich noch ein, zwei Beispiele. Schnappen Sie sich irgendwas aus H, sagen Sie mir das und dann rechnen wir zusammen aus, was. Ja? Oder doch nicht? Ja?
1, 3, 4.
1, 3, 4, genau. Der 3-Zyklus ist auch eine schöne Idee. Dann rechne ich aber auch aus, was rauskommt. 1, 3, 4 liegt in H, denn die 2 wird ja nicht bewegt. Wenn ich das jetzt mit A nacheinander ausführe, also mit 1, 2, was passiert dann insgesamt? Na, die 1 geht zuerst auf die 3 und dann passiert nichts mehr. Hier geht die 3 auf die 4 und dann passiert nichts mehr. 4 geht auf 1, aber die 1 wird danach noch auf die 2 bewegt. Das heißt, 4 geht insgesamt auf 2. Und wenn ich jetzt hier durchgucke, was passiert mit 2? Naja, erst gar nichts und dann geht 2 auf die 1. Zyklus zu. Sehr interessant, da werden mal alle 4 Zahlen bewegt. Fortgeschritten und dann höre ich auch auf damit.
Ja.
Ich fange mit 1 an und gucke, wohin 1 abwickeln wird. 1 geht auf 3 und danach wird die 3 nicht mehr bewegt und deswegen geht 1 insgesamt auf 3. Jetzt gucke ich, wohin geht die 3, einfach weil die da gerade steht. 3 geht auf 4, 4 bewegt sich danach nicht mehr, also geht 3 insgesamt auf 4. Jetzt nehme ich die 4, weil die da gerade steht. 4 geht auf 1, das ist nämlich die Konvention bei diesen Zyklen, die letzte Zahl wird auf die erste abgehöhlt. 4 geht auf 1, danach kommt die 1 aber nochmal vor, die bewegt sich weiter, das heißt insgesamt geht die 4 auf die 2. Und dann gucke ich mir die 2 an, sehe, die geht auf die 1, also mache ich zufällig. Was haben all diese Abbildungen, die da stehen, gemeinsam? Das ist jetzt eine echte Spezifrage und ich werde das benutzen, um Ihnen zu erklären, wie man diese Nebenklasse charakterisieren kann. Und dann bin ich mit dem Thema Nebenklassen auch durch, denn ich wollte Ihnen einfach nochmal eine andere Sichtweise auf Nebenklassen geben. Nochmal, was haben die Elemente, die in H liegen, gemeinsam? Wie war das? Wie sind die Elemente, die in H liegen, definiert? Was haben die alle für eine Eigenschaft, alle gemeinsam, ja? Die bewegen die 2 nicht. Was haben alle Elemente, die wir hier als Beispiele gefunden haben, aus dieser Nebenklasse gemeinsam? H.
Die bewegen die 2 auf die 1.
Richtig. Und tatsächlich ist das eine Vorstellung von Nebenklassen. Hier haben wir eine Nebenklasse von H geschrieben, die genau aus allen Elementen besteht, die die 2 auf die 1. Warum? Woher kann ich das sehen? Naja, die Elemente, die aus H kommen, bewegen 2 nicht und danach werden die alle mit A kombiniert, das heißt, sie müssen alle die 2 auf die 1 haben. Und genauso kann ich mir jetzt irgendeinen anderen Vertreter hernehmen, anstelle von 1, 2 kann ich zum Beispiel den 3-Zyklus 1, 2, 3 nehmen oder die Transposition 2, 4 oder so. Und dann kann ich wieder kombinieren und kriege wieder eine Menge, bei der die Elemente alle gemeinsam haben, dass da die 2 auf eine ganz bestimmte Zahl abgebildet wird. Das heißt, ich kann mit den Nebenklassen kontrollieren, wohin die 2 geht. Ich weiß, dass sie sich hier nicht bewegt, das heißt, der Repräsentant hier bestimmt für mich, wohin die 2 abgebildet werden muss. Und so kann ich die Nebenklassen beschreiben. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich nochmal vorstellen kann, wofür die auch sinnvoll sind. Also wenn ich in der Welt der Gruppentheorie unterwegs bin und eine Anwendungsfrage habe und es geht um Fixpunkte von irgendwelchen Abbildungen oder sowas und jemand fragt mich dann, ja, wie würdest du jetzt die Abbildung beschreiben, die diesen Punkt festlassen? Dann würde ich das so machen wie gerade mit dem H. Ich nehme alles, was diesen Punkt festlässt und das ist eine Untergruppe. Und wenn dann jemand sagt, ja gut, und wie beschreibst du jetzt alle Abbildungen, die diesen Punkt auf genau diesen anderen Punkt abbilden, dann würde ich sagen, das ist eine Nebenklasse. Und ich kann auch sagen, was für eine. Da an der Stelle hilft wirklich die Sprache der Gruppentheorie mit den Untergruppen und Nebenklassen. Arno?
Kann man statt 1, 2, 2, 1 nehmen?
Ja, das ist die gleiche Abbildung. Es ist eine Konvention, dass man die kleinere Zahl nach vorne schreibt, aber die Bedeutung ist dasselbe. Wenn ich 2, 1 schreibe stattdessen, dann kommt die gleiche Abbildung raus, weil ja wieder 1 und 2 vertauscht werden. Das heißt, im Prinzip kann man das nach Geschmack machen. Die meisten Leute schreiben aber die kleine Zahl nach vorne. Genauso bei 3 und 4. 3, 4 ist das gleiche wie 4, 3. Solange die Klammern da drin sind, ist das alles. Und wie gesagt, hier, diese haben alle gemeinsam, dass 2 auf 1 abgebildet wird. Und man kann sich ja mal überlegen, ob man Elemente findet in G, die auch 2 auf 1 erfüllen und die nicht da drin liegen. Und wenn ja, wie man die dann zusammenfassen könnte, falls man das findet. Und wenn nicht, warum die alle da drin liegen müssen. Das ist eine fortgeschrittene Aufgabe. Fragen 1, 2. Ich fange mal bei Ihnen an. Weil alles so zusammengesetzt ist, ein Element, was die 2 nicht bewegt, und dann ein Element, was die 2 auf die 1 bewegt. Das heißt, insgesamt muss immer die 2 auf die 1 gehen. Was noch? Ja.
Ich habe das rechts unten gesprochen, was ich schon dreimal erklärt habe, mit den 1, 3, 4, 5 und 1, 3, 4, kann ich jetzt nochmal durchspielen, und bei mir sind die 1 und die 3 vertauscht. Ich muss auch vom Deck wieder drin. Können wir das nochmal
durchgehen? Ich kann Pfeile malen.
Ja.
Das ist der erste Teil, das ist der zweite Teil. Okay?
Ja. Das heißt, 1 und 2 werden vertauscht und 3 und 4 werden vertauscht, und ich finde keine kürzere Form, das hinzuschreiben. Ach
so. Ja, also da kann man einfach nicht mehr vereinfachen, das ist jetzt so. Ja. So, jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen. Oh, noch mehr Fragen, ja.
Wie viele Nebenklassen habt ihr jetzt eigentlich?
4. Und überlegen Sie mal, das ergibt Sinn, denn was für Möglichkeiten gibt es, wohin die 2 kann? Die 2 kann festbleiben, Möglichkeit 1, kann auf 1 gehen, Möglichkeit 2, kann auf 3 gehen, Möglichkeit 3, kann auf 4 gehen, Möglichkeit 4. Das heißt, diese Nebenklassen fangen einfach immer ein, wohin die 2 abgebildet wird. Total logisch, wenn man so drüber nachdenkt. Das kommt alles später wieder, und ich freue mich schon drauf. Und ich wusste das aber aus anderen Gründen jetzt. Das lernen Sie später. Moment, Sie waren zuerst?
Ja, genau. Also eine Untergruppe, da ist eine Untergruppe einer Gruppe, aber was ist jetzt genau eine Nebenklasse?
Das ist eine Teilmenge, die man mit Hilfe einer Untergruppe definiert, aber die ansonsten selber von der Struktur her schwer zu fassen ist, weil ganz viel, was für Untergruppen gilt, da falsch ist. Eigentlich ist da ungefähr alles falsch. Man ist nicht abgeschlossen unter der Verknüpfung zum Beispiel. Nebenklassen sind ganz komische Gebilde, aber man kann sie trotzdem benutzen für praktische Fragestellungen, um was zu beschreiben. Das haben wir ja gerade getan. Nebenklassen sind einfach anders. Mir fällt dazu nichts Besseres ein. Es sind Teilmengen, die eine Struktur haben, aber eben nicht so eine Struktur wie eine Untergruppe, wo man Abgeschlossenheit und sowas hat. Man hat da immer noch Rechenregeln, aber man kann nicht... Also man kann Sachen aus einer Nebenklasse miteinander verknüpfen, aber man landet halt irgendwo.
Okay, man landet nicht unbedingt in
dieser... Nee, man landet im Allgemeinen gar nicht in dieser Nebenklasse.
Ja.
Das ist, also die verhalten sich so quasi so asymmetrisch dazu. Wenn man da verknüpft, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man rausfliegt. Es sei denn, man hat die eine Nebenklasse, die selber die Untergruppe ist, da ist alles schön, und die anderen sind immer komisch. Und wir werden damit später rechnen, das ist ja das, was man macht, wenn man Faktorstrukturen anguckt. Man kann damit arbeiten, das ergibt schon alles Sinn, aber innerhalb einer Nebenklasse zu rechnen, ist immer komisch. Das, ja, dafür sind die nicht da, die haben einen anderen Zweck.
Ich wollte eigentlich fragen, ob eine Nebenklasse auch eine Untergruppe ist, aber Sie haben es ja gesagt.
Nee, die einzige Nebenklasse, die eine Untergruppe ist, ist die Untergruppe selber, wo der Repräsentant das neutrale Element ist. Oder halt irgendwas aus der Untergruppe. Alle anderen sind keine Untergruppen. Also nicht nur vielleicht nicht, es sind keine Untergruppen. Das weiß man.
Ich hätte ja gedacht, dass es nur eine Untergruppe gibt und nur drei Nebenklassen, aber es sind ja 4.
Es sind 4, weil die Untergruppe selber auch eine Nebenklasse ist. Aber es ist halt die einzige, die gleichzeitig eine Untergruppe ist. Die anderen 3 sind Nebenklassen, aber keine Untergruppen. Genau. Und man könnte das jetzt auch wieder über eine Äquivalenzrelation machen. Man könnte ja zum Beispiel sagen, die Relation ist, dass 2 Abbildungen aus G in Relation stehen zueinander, wenn sie 2 auf das gleiche Element abbilden. Und dann kriegt man als Äquivalenzklassen nämlich genau die 4 Nebenklassen.
Man kann das alles verbinden, wenn man will. Und wenn Sie Lust haben, das zu machen, machen Sie es und kommen Sie und reden Sie mit mir darüber. Nichts würde mir mehr Freude machen. Gut. Wo machen wir jetzt weiter? Jetzt habe ich so ein bisschen über den Garten erzählt. Hat das jetzt der Person, die das gefragt hat, geholfen? Wer hat das gefragt, den Garten? Wer ist dagegen, dass wir jetzt in den Nebenklassen ein Mädchen machen? Gut. Dann haben wir jetzt noch so 5 bis 10 Minuten. Über Normalverlag könnten wir sprechen. Wir könnten jetzt sowas machen wie: Diese Untergruppe H, da ist kein Normalverlag. Falls Sie mal ein Beispiel sehen wollen für etwas, was kein Normalverlag ist. Wollen Sie das? Ja, ne? Ist doch ganz witzig. Und ein Beispiel. Also, Normalverlag sind besondere Untergruppen, die noch unter einer zusätzlichen Bedingung abgeschlossen sind, wo eine Untergruppe normalerweise nicht abgeschlossen ist. Und dieses H ist ein Beispiel für einen Nicht-Normalverlag. Und das können wir uns einfach mal angucken. H ist kein Normalteiler von G, denn, na, um zu zeigen, dass etwas kein Normalteiler ist, muss ich ja nur zeigen, dass diese Bedingung, die für Normalteiler gilt, mindestens einmal verletzt ist. Das heißt, ich muss ein Element aus H finden und ein Element aus G, derart, dass wenn ich das Inverse mal das Element aus H mal das Element selber hinschreibe, ich rausgeflogen bin aus der Untergruppe H. Wenn mir das gelingt, dann ist die Untergruppe H kein Normalteiler. Und es reicht, wenn es mir einmal gelingt. Ich muss nur eine Kombination finden, mit der das funktioniert. Man sollte also da nicht das Einzelelement hinschreiben. Dann geht es zufällig gut. Aber dann habe ich einen schönen 3-Zyklus 1, 3, 4. Der liegt im H. Den nehme ich als Element aus H. Oh, ich weiß, wie ich es mache. Und jetzt? H ist jetzt der 3-Zyklus 1, 3, 4 und als Element aus G, mit dem ich jetzt diese komische Verknüpfung da machen will, nehme ich dieses Element A, was wir da vorhin hergenommen haben, als 1, 2. Und jetzt verknüpfe ich die so, wie man das macht bei der Normalteilereigenschaft und sehe, dass das, was rauskommt, nicht in H liegt. Deswegen ist H kein Normalteiler. Also rechne ich das aus. Was ist denn? Ja, was muss ich jetzt schreiben? Ich muss hinschreiben, G hoch minus 1, Stern H, Stern G. Schreiben wir mal hin, was das ist. G hoch minus 1 ist die Umkehrabbildung davon. Diese Abbildung vertauscht 1 und 2 und macht sonst nichts. Was ist die Umkehrabbildung?
Ich vertausche 3 und 4 und macht das.
Wenn ich die ineinander ausführe, komme ich nicht auf die identische Abbildung, sondern. Ja. Noch ein Versuch?
2 und 1 vertauschen?
Genau. Ich vertausche einmal 1 und 2 und mache sonst nichts. Und bei der Umkehrabbildung vertausche ich einfach nochmal 1 und 2 und mache sonst nichts. Und dann habe ich insgesamt nichts gemacht.
Das heißt, das ist die eigene Umkehrabbildung. Haben wir schon gesehen, dass es Abbildungen gibt, die zu sich selber die Umkehrabbildung sind. Das heißt, ich habe das. Dann schreibe ich H einfach ab. Das ist dieser Zyklus. 1, 2, 4. Und dann habe ich G selber. Das steht hier. 1, 2. Und jetzt rechne ich aus. Ich mache so wie oben, was da rauskommt. Und auf Wunsch mal wieder Pfeiler, vielleicht geht es ja so. 1, mit 1 fange ich an. 1 geht auf 2. Nichts. 2 geht zurück auf 1. Oh, die 1 macht gar nichts. Dann wische ich die wieder weg. Denn was nicht da steht, wird nicht bewegt. Vielleicht wird die 2 ja bewegt. Mal gucken. 2 geht auf 1. 1 geht auf 3, das heißt, wir sind jetzt bei 3 und danach passiert nichts mehr. 2 geht insgesamt auf 3. Und jetzt ahnen wir schon Böses, denn die Elemente aus H bewegen die 2 nicht, aber hier wird die 2 bewegt, das ist sehr merkwürdig. Was ist mit der 3? Die 3 geht auf die 4, dann passiert nichts. Und die 4 geht auf die 1 und dann auf die 2, das heißt, ich mache die einfach zu. Ich kriege eine andere Abbildung, die 3 Leute vertauscht. Und die einen anderen Fixpunkt hat, nämlich diesmal die 1 und nicht die 2. Und später, wenn wir die Algebra-Vorlesung zusammen machen und sowas noch öfter rechnen, dann werden Sie das alles nochmal sehen und Sie werden sofort verstehen, warum das alles so funktioniert. Der Witz ist, dass hier eine Abbildung rausgekommen ist, die sowas Ähnliches macht wie die ursprüngliche, aber anstelle der 2 wird jetzt die 1 festgelassen. Das heißt, wir landen wieder in einer Untergruppe, die so ähnlich aussieht wie H, aber diesmal ist der Fixpunkt nicht die 2, sondern die 1. Und aus H sind wir definitiv rausgeflogen. Das heißt, es ist kein Normalfall. Und vielleicht kann ich dadurch auch deutlich machen, warum ein Normalfall allein so was Besonderes ist. Ich freue mich zu sehr, es tut mir leid. Ich finde das gerade schön. Hat jemand was dagegen, wenn ich einen Normalfall an die Skin mache?
Ja, okay. Ja, reden Sie mit mir. Also,
das ist jetzt witzig, ist das jetzt ein Fall von bitte formulier du meine Frage für mich? Oder?
Nee, ich habe selbst keine Logik, ich verstehe es einfach immer noch nicht. Ich weiß es
warum es kein Normalteiler ist?
Nee, oder? Was an sich ein Normalteiler ist.
Was macht ein Normalteiler?
Ein Normalteiler ist einfach noch was Stärkeres als eine Untergruppe. Wir haben das ja hier gesehen. Wir haben eine Untergruppe H. Die definierende Eigenschaft ist, dass die Zahl 2 festgelassen wird. Aber diese definierende Eigenschaft ist nicht stark genug, um ein Normalteiler zu sein. Ein Normalteiler ist noch was Stärkeres. Man könnte, also ja, es ist ganz schwierig, anschaulich zu erklären, was an einem Normalteiler stärker ist als an einer Untergruppe. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass einfach noch eine stärkere Abgeschlossenheitsbedingung da ist.
Ja.
Denn man ist nicht nur abgeschlossen mit der Verknüpfung innerhalb dieser Untergruppe, sondern auch mit dieser merkwürdigen Verknüpfung mit Elementen von außen. Ja. Das lernen wir später kennen, das ist die Konjugationsabbildung. Und die Normalteiler sind einfach genau die Untergruppen, die bei dieser Konjugationsabbildung sich nicht wegbewegen, sondern da bleiben, wo sie sind. Das ist die besondere Eigenschaft eines Normalteilers. Und das ist eine Eigenschaft, die man braucht, damit man sinnvoll eine Faktorgruppe definieren kann. Man könnte jetzt, also man kann G modulo H angucken im Sinne von Nebenklassen, aber man könnte da jetzt keine Gruppe draus machen. Das funktioniert nicht. Man kriegt keine wohldefinierte Verknüpfung. Weil da die Wahl der Repräsentanten auf einmal eine Rolle spielt.
Wenn du fragst, ob das ein Normalteiler ist,
darf ich einfach überprüfen. Ja. Einfach überprüfen und dann stimmt es halt oder stimmt nicht. Und wenn Sie zeigen wollen, dass etwas kein Normalteiler ist, dann einfach daran erinnern, dass es reicht, ein Beispiel zu finden, wo es schief geht. Sie kommt noch, aber da kommt was vor, was so ähnlich ist, aber das Wort Normalteiler fällt da nicht. Es ist einfach nur die gleiche Eigenschaft. Das ist diese Konjugationsabbildung, die läuft in der Gruppentheorie ständig rum. Die ist ganz toll. Wenn Sie sich dafür interessieren, später in der Algebra kommt das nochmal, und wenn man bei der Gruppentheorie hört, dann hört man nie wieder das Ende von der Konjugationsabbildung. Ja, aber vielleicht nicht jetzt. Soll ich diese Rechnung nochmal erklären?
Ja.
Okay, das mache ich nicht. Ich glaube, dann müssen wir auch kurz Pause machen. Also, wir haben hier insgesamt 1, 2, also die Vertauschung von 1 und 2. Danach führen wir aus die Dreierverkaufung 1, 3, 4 und danach führen wir aus die Vertauschung 1, 2. Was passiert insgesamt? 1 wird auf 2 abgebildet. Danach passiert nichts, weil die 2 hier nicht bewegt wird. Und dann wird die 2 wieder zurück auf die 1 abgebildet. Das heißt, 1 geht auf 2 und dann wieder zurück auf 1, wird insgesamt nicht bewegt. Okay? Deswegen steht die 1 nicht da, weil sie nicht bewegt wird. Jetzt gucken wir weiter mit der 2. 2 geht auf 1. Merken wir uns das? Die 1 wird jetzt hier weiter abgebildet, und zwar auf die 3. Das heißt, die 2 geht auf die 1 und dann auf die 3. Danach bewegt die 3 sich aber nicht mehr, deswegen gehen wir insgesamt von 2 nach 3. Und das steht auch hier, von 2 nach 3. Okay? Das ist das, was das bedeutet, was hier steht. 2 wird auf 3 abgebildet. Und dann gucken wir, wohin geht die 3? Besser? Oder noch nicht? Die 3 wurde hier hinten nicht bewegt, weil sie da nicht steht. Ich gucke mir jede Abbildung einzeln an und wenn die 3 da nicht steht, wird sie nicht bewegt. Und dann gucke ich weiter. Wohin geht jetzt die 3? Hier vorne wird sie nicht bewegt. Hier geht sie auf die 4. Und die 4 wird aber auch wieder nicht bewegt. Das heißt, insgesamt geht die 3 auf die 4. Und dann muss ich nur noch verstehen, wohin die 4 geht. Mach nochmal dasselbe. Sehe, die 4 geht auf die 2. Mach das da mal zu. Gut. Ich denke, da müssen wir. Oh, die Sonne. Die ist ja gerade schön. Dann müssen wir ja jetzt Feierabend machen. Und ich markiere mal kurz. Was haben wir nicht besprochen? Wir haben nicht besprochen Schachtelstrukturen, wir haben nicht besprochen Ideal. Das heißt, dass die Leute, die bisher gar nicht Fragen haben, entweder jetzt nach dieser Übungsversuchsgeschichte mich direkt anfassen und festhalten oder mich später oben schnappen und sagen, ich möchte jetzt noch darüber reden. Alles ist okay. Erstmal danke, wir machen eine kurze Pause.